Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Und wir haben heute ein etwas anderes Thema wie gewohnt. Und zwar heute geht es mit der Überschrift Macht, Medizin und Verantwortung um ein ja sehr aktuelles und auch ein sehr unbequemes Thema oder ein sehr schwieriges Thema auch. Es geht um, ihr habt es vielleicht gelesen in der Ärztezeitung, um Übergriffe und Machtmissbrauch in Strukturen der Medizin. Und aus dem Grund habe ich heute zwei Gästinnen da, und zwar einmal die Professor Dr. Julia Gokel, Rechtsanwältin bei Lück und Petzold. Hallo, liebe Julia, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und ich habe die Dr. Med Ira Stoll da, Ärztin, wie man am Dr. Med erkennt, und Gründerin von MyScribe. Auch herzlich willkommen, liebe Ira. Und ja, freue mich, dass ihr beide Zeit gefunden habt.
Hallo, Matthias.
Wie ich eingangs schon gesagt habe, es geht um ein sehr, ich nenne es jetzt mal schwieriges, unbequemes oder auch ein sehr, ja, Thema, was sehr hochgekocht ist in den letzten Wochen. Es geht eben um Grenzüberschreitungen, wo Medizinstudentinnen berichtet haben beim Deutschen Ärztetag, und es wurde danach ja auch eben in den Medien transportiert, dass es eben Grenzüberschreitungen gab, Übergriffe gab, nennen wir es mal so. Ich glaube, das trifft es dann besser. Jetzt vielleicht kurz, bevor wir auch reingehen in das Thema, wie habt ihr das Thema aus eurer Position raus wahrgenommen und was war so die erste Reaktion auf das Thema? Hat es euch überrascht oder war das eher so, dass ihr es komplett nachvollziehen konntet?
Also mich hat es persönlich überhaupt nicht überrascht.
Okay.
Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum es so lange dauert, bis das auch mal an die Öffentlichkeit kommt. Ja.
Also mir ging es tatsächlich ähnlich. Meine erste Reaktion war auch endlich. Endlich bricht jemand die Lanze und hat den Mut, wirklich in der Öffentlichkeit das Thema so zu adressieren. Und ich hoffe, dass es nicht so schnell wieder abebbt, sondern dass es anhält und dass sich auch wirklich was verändert.
Okay. Bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema, vielleicht könnt ihr beide aus eurer Sichtweise das auch nochmal mit eurer Expertise im Hintergrund, ne, Ira, du als Ärztin und auch Gründerin, Julia, du mit deiner jahrelangen Erfahrung im Bereich von Law und also Recht und dem ganzen Thema, mal kurz nochmal die Zuhörer abholen, was genau so passiert ist. Ich meine, das eine ist, was man aus den Medien entnehmen kann, aber wie gesagt, könnt ihr es vielleicht mal noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie euch, also euch persönlich diese Ereignisse sich darstellen?
Ich meine, Klinikstrukturen sind extrem hierarchisch geprägt. Das habe ich ja selbst auch erlebt. Ich habe ja selbst auch in der Klinik gearbeitet. Ich persönlich muss vorab weggeben, ich habe keine Übergriffe erlebt, aber ich habe sehr, sehr großes Medizinerinnen und auch Studentinnen-Netzwerk deutschlandweit und habe da wirklich schon extrem viel gehört. Und ja, ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, das hört sich jetzt ein bisschen verurteilend an, aber dass wir natürlich sehr, sehr viele männliche Führungspositionen in der Medizin haben. Muss man einfach klar sagen.
Julia, wie ist dein Blick drauf?
Ich würde mich anschließen. Also auf jeden Fall ist ein Kernproblem sicherlich diese ausgeprägten Hierarchien, die man ja insbesondere natürlich auch aus dem Krankenhausbereich kennt. Aber was ich eigentlich als praktisch strukturelles Problem sehe, ist eigentlich, dass meine Wahrnehmung ist, dass es ein System ist, das zum Wegducken erzieht. Und das ist natürlich jetzt gerade hier bei der Kirsche auf der Torte, wenn ich das mal so sagen darf, diesen Sexismusvorwürfen problematisch. Aber es ist aus meiner Sicht umso problematischer, wenn es dann beispielsweise auch um medizinische Entscheidungen im OP geht. Also einfach, dass die junge Generation, und da sind jetzt natürlich ganz besonders die Frauen angesprochen, auch den Mut haben, zu widersprechen, sich Gehör zu verschaffen und Missstände anzusprechen. Also auch im Sinne einer Fehlerkultur, die jetzt mal von dem Sexismus-Thema übergreifend gedacht, sich auch aufgrund dieser bestehenden Hierarchien bis hin zu medizinischen Fehlentscheidungen erziehen kann, die halt gedeckt werden, weil man einfach dem Chef nicht widerspricht und als Frau sowieso nicht. Und da kann ich auch auf einen guten Pool und Netzwerk vom Hörensagen natürlich nur nicht aus eigener Anschauung zurückgreifen. Und das ist mitunter erschreckend, was man da hört, was tatsächlich immer noch üblich ist. Und ich kenne es ein bisschen aus der Juristenausbildung, vielleicht ganz kurz noch der Satz dazu. Warum habe ich gesagt endlich? Weil wir Juristinnen und Juristen haben das Thema eigentlich schon länger auf der Agenda. Der Deutsche Juristinnenbund hat sich da schon sehr stark engagiert und auch in der Juristenausbildung hat sich schon einiges verbessert. Es ist natürlich immer noch Luft nach oben, aber das Thema ist zumindest präsent. Und es gibt nicht mehr dieses Wegducken, sondern es ist ein Thema, das salonfähig ist. Und das habe ich in der Medizin bisher vermisst.
Okay, und ich meine, das Thema ist ja sicherlich nicht nur ein Thema in der Medizin oder im Klinikalltag, sondern es gibt es ja in verschiedenen Strukturen und Branchen und Hierarchien. Das heißt, zusammengefasst, es ist also wirklich kein Einzelproblem, sondern es ist ein strukturelles Problem, wenn ich euch beide richtig verstanden habe. Und hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass gerade auch in der Medizin, wenn man so ein bisschen, wir drei sind ja in dieser, ich sage jetzt mal, Bubble unterwegs, dass es dann schon, so wie du es vorhin auch schon kurz angerissen hast, das Thema ist, dass zum Beispiel, wenn was passiert, dann, also sprich, gab neulich auch die Meldung, dass diese Behandlungsfehler ansteigen, ne, unter der Belastung, wo Ärztinnen und Ärzte stehen, dass sowas gedeckt wird oder dass dann auch das Thema mit den Daten immer wieder hochkommt, ne, EPA und so weiter, dass es auch daran hängt, dass zu wenig Transparenz im System ist. Kommt es noch zusätzlich dazu und macht es dann auch leichter, solche, ich nenne es jetzt mal, Strukturen zu missbrauchen?
Sicherlich. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das auch aufgrund der fehlenden Transparenz so ist. Und Julia hat es ja eben auch gesagt, dass es zwar jetzt in der aktuellen Debatte hauptsächlich sexueller Machtmissbrauch, ist auch unfassbar wichtig, aber den anderen Machtmissbrauch, also dieses Wegducken, ich darf ja nicht sagen, was mir auffällt an Missständen bei uns in der Klinik, das habe ich tatsächlich absolut auch selbst erlebt. Also man hat ja auch Angst um seine Karriere. Also es ist ja tatsächlich so, man ist ja total abhängig von diesen Personen, dass sie einen dann auch gut einteilen im OP, dass man nicht die schlechten Wochenenddienste bekommt und sowas. Deswegen, ja, Wegducken ist ein richtig gutes Wort und das habe ich sehr, sehr stark erlebt und auch stark mitgemacht. Also ich habe ja selbst auch kein Aufbegehren dagegen gezeigt.
Ja, okay. Jetzt
Das,
ist ja
Matthias,
so,
vielleicht, wenn ich
ja.
ganz kurz nochmal da
Ja,
einhaken darf,
klar.
das ist nämlich
Gerne.
wirklich für Außenstehende kurios, die sich fragen, also wir sprechen immer von der Verweiblichung der Medizin. Es gibt so viele hochkarätige junge Medizinstudentinnen, die dann in die Ausbildung gehen. Das fängt ja meistens schon im PJ an. Und man fragt sich einfach, das sind aufgeklärte junge Frauen, warum begehrt da keiner auf? Und was Ira gesagt hat, das finde ich nämlich einen zentralen Punkt. Du bist in einem Abhängigkeitsverhältnis und du hast Angst um deine Karriere. Ira hat angesprochen, du kriegst OP-Verbot oder du kriegst die schlechten Schichten. Das sind stille Sanktionen. Man kann auch von verdeckter Diskriminierung sprechen, ja, die in diesem System sich abspielen. Und wenn man überlegt, jetzt beispielsweise so ein junger Assistenzarzt beziehungsweise eine junge Assistenzärztin, die ist ja von dem Willen des Chefarztes letzten Endes abhängig, weil sie muss ja sich ihr Logbuch dann entsprechend freigeben lassen und das ja mitunter mehrmals auch im Jahr. Ira, du kannst das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung sagen, wie das geht. Und du musst da ja deine entsprechenden Häkchen bekommen und die kriegst du halt nicht von jemandem, mit dem du dich offen anlegst und wenn du da in die Diskussion gehst. Also insofern die Karriereangst, das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt und das ist ja auch der Kern des Machtmissbrauches letzten Endes, weil wir einfach ein Über-Unterordnungsverhältnis haben,
Ja.
das einseitig ausgenutzt wird.
Ja, okay. Ja, klar. Also ich denke, gut, dass du es nochmal oder dass ihr es nochmal so beschrieben habt, dann wird es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen klarer, weil für viele sind so Sachen wie Schichteinteilung oder OPs, ne, also Eingriffe, wo du eingeteilt wirst. Für die meisten Außenstehenden sind das wahrscheinlich so Standardthemen und es wird gar nicht in diesen Kontext gebracht, dass da zum Beispiel, ich sage jetzt mal, nur Dauernachtschichten gibt oder ne, Wochenendschichten oder wie ihr es gerade beschrieben habt. Ich glaube, das ist wichtig, auch da nochmal reinzugehen, weil für viele ist das ja Alltag. Die gehen ins Krankenhaus, werden aufgenommen, wenn sie was haben, die werden operiert. Ich glaube, da macht sich keiner Gedanken, wer da jetzt am Wochenende eingeteilt ist und wer mich vielleicht gerade operiert, wenn es nicht der Chefarzt ist. Das wird gar nicht so als Instrument, niederschwelliges Instrument, wahrgenommen draußen. Na, das ist ja das, was ihr beide gerade, glaube ich, auch damit verdeutlichen wolltet.
Ja, nee, und wir sind ja auch, wir arbeiten ja eigentlich an der Grenze unseres Möglichen. Also wir sind ja dauernd überbelastet. Das war ja für mich unter anderem auch ein Grund, warum ich jetzt das mache, was ich mache. Aber 24-Stunden-Dienste, das findet man ja auch nur in der Medizin. Und diese Leistungsgesellschaft und dieser Leistungsdruck auch, unter dem man steht, der bringt einen auch in diese Situation. Ich habe es im Medizinstudium zum Beispiel auch, man darf da nicht krank sein. Also es gibt nichts, du musst es dann ein Jahr später nachholen, die Module, wenn du da krank bist, mehr als 2 Tage. Und deswegen bist du auch nicht krank und deswegen musst du leisten und du kriegst es hin. Und in der Klinik, denkst du eben auch die ganze Zeit, ich muss das leisten, ich muss das machen, ich darf mich nicht dagegen wehren, ich stecke in diesem System drin. Und ja, das prägt unsere Persönlichkeit auch. Also wir Ärzte haben eine extrem spezielle Persönlichkeit, würde ich sagen.
Ja. Ihr hattet eingangs beide, ne, unabhängig voneinander ja gesagt, euch hat es nicht überrascht, dass das Thema jetzt, sag ich mal, hochkommt und endlich auch sichtbar wird. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, und auch das habt ihr teilweise gerade beide ja schon beantwortet, warum auch viele Ärztinnen oder angehende Ärztinnen und Frauen dann schweigen, eben mit dem Blick auf die Karriere, ne, um die nicht zu gefährden und so weiter. Da aber vielleicht nochmal reingeschaut, ihr habt ja auch beschrieben, wie das dann läuft. Gibt es zum Beispiel in Krankenhäusern schon für solche Themen Ansprechpartner, Strukturen, wo man sich anonymisiert hinwenden kann, Unterstützung? Gibt es sowas schon? Wisst ihr das aus eigener, also aus eigener Praxiserfahrung in dem Sinne, dass ihr mit Krankenhäusern zusammengearbeitet habt, damit sich die Betroffenen auch sicher fühlen? Ich glaube, das ist immer so ein Riesenthema. Mit wem vertraue ich mich an? Mit wem kann ich reden, ohne meine Karriere, ohne meine Zukunft aufs Spiel zu setzen?
Also ich muss sagen, ich hätte nicht gewusst, an wen ich mich da hätte wenden sollen. Ich weiß nicht, ob das bei uns in den Kliniken gab. Ich weiß aber auch, dass gerade die Studentinnen und Studenten da jetzt sehr viel Aufklärung schaffen wollen. Also es gibt für Medizinstudierende gibt es Awareness-Teams, an die man sich wenden kann, wenn was ist. Aber tatsächlich in der Klinik, im Arbeitsalltag, ich weiß nicht, ich wüsste nicht, an wen ich mich wenden soll.
Deckt sich tatsächlich auch mit meiner Erfahrung, was ich höre. Also meistens, wenn es dann schon eher in die arbeitsrechtliche Dimension geht, ist es dann der Betriebsrat, ja, je nach Größe natürlich der Einrichtung. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Verfahren, selbst wenn es Stellen gibt, wenn es Vertrauenspersonen gibt, teilweise entweder nicht genügend bekannt sind und dann auch der Prozess nicht bekannt ist. Also an wen wird jetzt diese Beschwerde wie weitergeleitet und welche Ressourcen stellt man auch dafür bereit? Das haben wir ja teilweise auch in anderen Bereichen, Stichwort Gleichstellungsbeauftragte von Kommunen. Wenn ich dann mal schaue, was sind die Geschäftszeiten? Ja, 9:30 Uhr bis 10:15 Uhr. Zweimal in der Woche, das ist ja ein Feigenblatt, ja. Also, dass man wirklich auch die Ressourcen aufbringt, diese Stellen vorzuhalten, sie auch bekannt zu machen, es transparent auch zu machen, was dann genau der Prozess ist, also wenn ich mich dahin wende. Und das ist, selbst wenn es das gibt, vielleicht in vielen Fällen eher, um einen Haken dran zu machen. Wir haben so eine Stelle eingerichtet, aber wirklich bekannt gemacht oder wirklich leben tun wir den Prozess nicht. Und das ist das, was ich eigentlich auch wahrnehme. Da muss auf jeden Fall auch ein Kulturwandel passieren, was die Möglichkeit gibt, sich anonym in solchen Fällen Hilfe zu suchen.
Ja, okay, super spannend, wenn man bedenkt, dass Kliniken da auf Bewertungen Wert legen. Klinik, ne, Bewertungen sind ja ein Riesenthema. Intern so Beschwerde, wo die Patienten befragt werden, aber die eigenen Mitarbeiter werden nicht befragt oder die haben keine Möglichkeit, ist schon natürlich super spannend. Und jetzt ist aber die Frage, ihr habt es jetzt öfters auch benannt, ihr habt es als Kulturveränderung, Kulturwechsel beschrieben. Was braucht es jetzt inhaltlich aus eurer Sicht, jeweilig der unterschiedliche Blickwinkel von euch beiden? Was braucht es am Ende des Tages, um da zum Beispiel, du hattest die Awareness-Teams ja schon angesprochen, ihrer als ersten, ich sage jetzt mal, kleinen Schritt. Was braucht es aber am Ende, um da ein nachhaltiges Konzept zu hinterlegen, ohne jemand zu diffamieren, auf der anderen Seite die Betroffenen aber so ernst zu nehmen, um dann auch langfristig da einen transparenten Wandel hinzubekommen, dass es eigentlich gelebter Alltag in den Kliniken ist und auch die Kliniken wissen, wie sie mit solchen Fällen umgehen. Weil das habe ich gerade auch rausgehört, viele Kliniken können damit gar nichts anfangen. Wenn solche Fälle hochploppen, sage ich mal, oder bekannt werden, dann re reagiert wahrscheinlich irgendein Pressesprecher. Oder wenn es eine Kommune ist, dann reagiert wahrscheinlich irgendwie ein Landrat oder was weiß ich. Wie sieht es denn da aus? Wie ist da euer Blick drauf? Was braucht's?
Ich glaube, ganz konkret wäre so ein etwas weniger persönlicher Einfluss der hohen hierarchischen Positionen auf meinen Werdegang als Assistenzärztin, das wäre eigentlich was ausschlaggebend ist. Also wenn zum Beispiel die Assistenzarztablauf einfach schon vorgegeben ist, wie so eine Art Stundenplan, ich mache diese OP in dieser Woche. Sowas kann man ja festlegen für jede Fachrichtung, dass eben nicht der Chef oder die Chefin, aber meistens eben der Chef entscheidet, wann wird wer im OP eingeteilt oder eben die Oberärzte, die ja auch die höheren Hierarchien bekleiden, sondern dass das einfach von vornherein für mich festgelegt ist, auch Dienste, dass das nicht so einen hohen persönlichen Einfluss hat. Also man merkt, dass wirklich Leute werden teilweise mit Diensten diskriminiert und dass sowas einfach von vornherein wie so ein Stundenplan für jeden festgelegt ist, dass man keine Angst haben muss, dass man damit sanktioniert wird. Weil ich glaube, dass man jetzt so eine Mindset-Veränderung auf den höheren Ebenen damit schafft, dass man ein Awareness-Team einführt, das wäre so ein bisschen Ponyhof-Gedanke. Das Mindset wird sich nicht mehr ändern. Also das ist so, das hat sich über Jahre geprägt. Wir müssen jetzt eigentlich mit Strukturen dagegen arbeiten.
Okay. Aber so ein Strukturwandel, den du gerade ansprichst, Ira, da macht es dann zum Beispiel Sinn, das aus dem gesamten Klinik- oder Medizinkontext rauszulösen und zu sagen, man schafft neutrale Anlaufstellen für so ein Thema, die so eine Art, wie ähnlich im Finanzversicherungsbereich gibt es ja diese Schlichtungsstellen, diese Ombudsmänner, sowas in die Richtung oder Frauen, wie auch immer. Macht sowas zum Beispiel auch Sinn, das unabhängig zu machen, dass da eine neue neutrale Person so als Mentor auftritt oder vielleicht Julia in deine Richtung gedacht, dass dann zum Beispiel erfahrene Anwältinnen wie du, die auch so die Medizin kennen und im Thema drin sind, dann eben da dieses ja, Mentoring übernehmen, dieses Steuern des Vorgangs übernehmen als neutrale Position, weil du hast jetzt zum Beispiel als Rechtsanwältin sicherlich eine andere Akzeptanz, wie wenn jetzt jemand, also ohne jetzt im Betriebsrat nahe treten zu wollen, eine Vertrauensfrau, die im Betriebsratsgremium sitzt und freigestellt ist, die hat sicherlich eine andere Wahrnehmung oder eine andere Akzeptanz wie du als Fachanwältin.
Das
Wie siehst du?
macht auch, ja, also das macht aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn, um dann die Fälle sozusagen aufzufangen und auch aus einer neutralen Brille, wie so ein Schiedsrichter praktisch oder ein Ombudsmann, Ombudsfrau, du hattest es angesprochen, beide Seiten natürlich auch zu hören. Ja, das sind ja mitunter dann auch schwere Vorwürfe, die im Raum stehen, gerade wenn wir jetzt im Thema Sexismus bleiben, wo natürlich der Grundsatz gilt, dass wir eine Unschuldsvermutung haben und die Gegenseite zu hören ist. Also das muss man natürlich mit großem Fingerspitzengefühl dann führen, ein solches Verfahren. Das macht aus meiner Sicht viel Sinn, wenn man das vielleicht sogar extern besetzt und nicht zu sehr intern. Und auch der Betriebsrat hat da ja eine bestimmte Funktion, aber das ist ja dann immer schon wieder in Richtung Personalabteilung und dann geht es ja meistens stark schon wieder ins Arbeitsrecht. Man will das ja oft gar nicht. Man will ja nicht direkt irgendwie in Richtung arbeitsrechtliche Sanktionen, sondern erstmal eine niedrigschwellige Anlaufstelle, um überhaupt zu wissen, was soll ich jetzt tun, wie verhalte ich mich vielleicht auch als betroffene Person. Aber ich würde tatsächlich der Ira zustimmen, dass wir eigentlich, also grundsätzlich müsste sich in dem System als solchem noch was ändern, denn nämlich genau das, was wir schon angesprochen hatten, diese aktuell bestehende Möglichkeit, dass du mehr oder weniger abhängig bist von wenigen Personen oder gar von einer Person, dann eben der Chefarzt und diese Stellen halt in Deutschland überwiegend männlich besetzt sind. Das kann man einfach statistisch belegen und dass da einfach auch ein Change eintreten muss in der Hoffnung, dass es künftig mehr Frauen gibt in diesen Führungspositionen, die dann hoffentlich auch wieder so einen Kulturwandel per se mitbringen oder den jedenfalls unterstützen. Also hin dazu, das System als solches ein bisschen umzudrehen, was Ira gesagt hat, diese OP-Planung nicht so intransparent zu machen, sondern wirklich vorher festzulegen, wer ist wann eingeteilt und nicht nach Gutdünken des Chefs. Die Lieblinge kriegen die guten Schichten und die Bösen, die widersprechen, die plane ich gar nicht ein, die kriegen Probleme. Alle diese Hebel müssen abgeschafft werden. Und es muss auch der juristische Grundsatz der besten Auslese angewandt werden, der nämlich besagt, dass die Person, die besser qualifiziert ist, den Job bekommt. Und das findet auch nicht statt. Es gibt Geschichten von habilitierten Oberärztinnen, die hochqualifiziert sind, zig Paper vorzuweisen haben und trotzdem nicht zur leitenden Oberärztin ernannt werden, sondern Männer vorgezogen werden, die vielleicht nicht gleichermaßen qualifiziert sind oder sicher nicht sind in den Fällen, von denen ich gehört habe, wo man sich einfach fragt, das ist kein richtiger Maßstab. Hier sollte wirklich der Bessere zum Zug kommen. Und eben genau da müssten wir eigentlich auch ansetzen, dass wir diesen Machtmissbrauch adressieren. Ja, das wird
Adressieren.
natürlich ein hartes Brot. Also das ist nicht einfach.
Das ist klar, klar. Vor allem, wenn man bedenkt, wir reden ja jetzt nur immer intern, wenn ich dann immer noch, sage ich mal, von Patientinnenseite aus die Wahrnehmung sehe. Ne? So, also, Ira, das kannst du vielleicht auch bestätigen. So jemand mit einem weißen Kittel hat immer noch so bei vielen so einen besonderen Status, ne? Und wird anders wahrgenommen wie ohne weißen Kittel. So ungefähr, wenn im
Klar.
Krankenhaus, wenn die mit ihren hellblauen Polos kommen, weil es die Farbe des Krankenhauses ist, dann heißt das vielleicht nur eben irgendwie jemand, der mir das Essen bringt und ist vielleicht kein Oberarzt, ja.
Schwester.
Oder im besten Fall eine Schwester, genau. Da fängt es an, aber vielleicht da auch nochmal die Frage, beziehungsweise nochmal nachgehakt, es ist ja oft so, wenn sowas, so ein Vorwurf kommt, ne, gerade sexueller Übergriff, wenn so ein Vorwurf kommt, man geht jetzt jemand, wo man ein Vertrauensverhältnis hat. Ich glaube, viele wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das ist so ähnlich wie mit einem Verkehrsunfall. Also vielleicht jetzt ein schwieriger Vergleich, aber du hast einen Unfall und musst erste Hilfe leisten. Du hast es zwar irgendwann mal gemacht mit dem Führerschein, aber eigentlich weißt du gar nicht, wie du helfen musst, weil du es nicht, weil du keine Tools an der Hand hast, keine Informationen. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Bereich, oder? Wo man sagt, man müsste mehr auf dieses Thema hin, schon während des Studiums, so wie es Ira beschrieben hat, bis hin zu, wie gehen Führungskräfte damit um, ähnlich wie, also auch da wieder so ein Vergleich aus der Historie heraus. Es gibt ja bei Arbeitgebern so dieses Thema, dass sie diese Mitarbeitergespräche, diese BEM-Gespräche führen müssen, diese Vorsorgegespräche und unterstützen. Ähnlich müsste man doch den Führungskräften und auch egal jetzt in welcher Struktur, da Tools an die Hand geben, dass die wissen, okay, der Fall, ich muss den und Prozess einleiten, um das in einen Safe Space zu kriegen, sag ich mal. Oder
Wenn man das natürlich einer Führungskraft so anvertrauen kann, aber das sind ja in dem Fall oft
Männer.
die Schuldigen.
Ja, genau.
Ich will auch da nicht Männer oder Frauen. Also ich glaube, es gibt
Ja.
auch extrem viele Männer, die sich mit Awareness auskennen und beschäftigen. Und es gibt sicherlich auch Frauen, die ihre Macht missbrauchen an so einer Stelle. Es ist nur statistisch einfach in die Richtung
Klar.
häufiger. Deswegen finde ich das, was Julia gesagt hat, im Externen jemand komplett Unabhängiges, wo du zu 100% sicher sein kannst, dass die Karriere dieser Person nicht von der Entscheidung meines Chefs abhängt, wäre, glaube ich, eigentlich doch der oder die bessere Ansprechpartnerin. Man müsste halt nur genau wissen, an wen man sich wendet. Und das müsste man durch Bewusstsein aufmerksam machen in der Klinik verteilen. Vielleicht sogar auch tatsächlich im Intranet wirklich als ganz normale öffentliche Anlaufstelle.
Wenn man jetzt so nochmal reinschaut, so zum Ende hin des Gesprächs, wir werden sicherlich in Zukunft das Thema noch weiterhin verfolgen, im Fokus haben, vielleicht auch nicht das letzte Mal dazu gesprochen haben. Wenn man da jetzt nochmal reinguckt, was ist von euch beiden jeweils unabhängig die wichtigste Botschaft an junge Medizinerinnen, Studierende oder auch Betroffene? Habt ihr da eine Botschaft, die ihr gerne an der Stelle teilen möchtet?
Also meinerseits absolut. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder in die Medizin zurückgehen würde, würde ich es auch anders machen. Ich habe es mich nur nicht getraut damals, weil mir gesagt wurde, dass man eben sich nicht wehrt. Aber ich würde jeder Medizinerin mitgeben, also du hast das Recht, durchaus was zu sagen, wenn dir ein Missstand auffällt. Du hast das Recht, das zu melden. Und tu das auch. Und nicht nur für dich, sondern eben auch für die anderen, für die Kolleginnen und Kollegen. Weil ich schäme mich auch im Nachhinein, dass ich manche Sachen nicht gemeldet habe. Nicht nur für mich, sondern auch für andere, die das dann später so erleben mussten. Von daher würde ich das unbedingt versuchen, Menschen mit an die Hand zu geben.
Würde ich mich anschließen und tatsächlich auch wirklich nochmal zu sagen, dass man sich zusammenschließt, weil die Mehrheit es dann möglicherweise bewirken kann, wenn es die einzelne Stimme nicht kann. Und das macht ja auch die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, die sich jetzt ja mit der WEG zusammengeschlossen haben, um eben dieses Thema aufzuarbeiten und ja auch auf dem nächsten Ärztetag in Wiesbaden zu platzieren entsprechend. Also wirklich sich auch zusammenzuschließen. Bei den Juristinnen gibt es diesen Deutschen Juristinnenbund, also jetzt speziell für die weiblichen Juristinnen und so in solchen Gruppen, in solchen Vereinen sich gemeinsam zu organisieren und da, dass man eben auch nicht alleine steht. Denn es ist ja so, Ira sagt jetzt, sie schämt sich, ja, um Gottes Willen, weil man ist natürlich emotional total belastet. Man ist in dieser Abhängigkeitsstruktur und man schafft es ja vielleicht mitunter auch gar nicht, sich dann Gehör zu verschaffen. Vielleicht sucht man bei sich den Fehler, alle anderen schweigen und so weiter. Also es gibt ja mannigfaltige Probleme dann in so einer Situation. Und wenn man da nicht alleine steht, sondern wirklich mit breiten Schultern eine Interessenvertretung hat, die dafür einsteht, glaube ich, das macht dann auch noch mal was aus.
Was ich auch ganz wichtig finde, ist, du hast jetzt den Juristinnenbund zum Beispiel angesprochen. Es gibt ja auch weibliche Ärztevereinigungen, die Chirurginnen zum Beispiel. Aber da geht es mehr um wirklich Fachliches. Ich glaube, so diese auf der, ja, wie nennt man das? Ich will es auf gar keinen Fall emotionale Ebene nennen, weil es ist ja nicht emotional, es ist die nicht fachlich, sondern persönliche Ebene. Da sollte es unbedingt auch Verbindungen geben, wie du sagst. Und Das müssen aber dann nicht mal nur weiblich geprägte sein. Da können ja auch Männer drin sein. Auch Männer erleben das. Junge Assistenzärzte erleben diesen Machtmissbrauch genauso, vielleicht seltener sexuell, aber auch. Und das ist dann auch ganz, ganz wichtig, weil ansonsten ist das wieder so ein emotionales Frauending. Ja, Frauen fühlen sich wieder benachteiligt. Das passiert ja sehr häufig, dass das dann so rüberkommt. Deswegen finde ich auch, sollte es da unbedingt Vereinigungen geben, die ja mixed sind.
Wunderbar. Ich sage an der Stelle vielen lieben Dank. Ich denke, man kann da sicherlich noch viel mehr drüber sprechen. Wie gesagt, wir werden das Thema verfolgen. Julia hat es angesprochen, der Deutsche Ärztetag im kommenden Jahr dann in Wiesbaden. Was da einfach das über die Monate hinweg, dass wir da reinschauen, dass wir dann vielleicht einfach nochmal sprechen. Ich sage an der Stelle vielen lieben Dank an euch beide für die Einschätzung mit den unterschiedlichen Blickwinkeln, was für mich auch sehr spannend ist. Bei dem ganzen Thema, ne, einmal aus der juristischen Seite, einmal als Ärztin und Gründerin. Und finde es, sag auch mal danke an der Stelle, dass ihr da so eine starke Stimme erhebt, dass ihr da auch ja, dafür eintretet und das Thema auch noch weiter in die Sichtbarkeit bringt und auch weiterhin, ja, da Awareness einfach schafft. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, wenn jemand das jetzt hört, das Ganze vielleicht dann auch irgendwo solche Erfahrungen gemacht hat. Dürfte der oder diejenige sich bei euch dann auch direkt melden und vielleicht mal mit euch in den Austausch gehen, so als, ich sage jetzt mal, neutrale Stelle? Wäre das für euch in Ordnung, wenn wir die Botschaft am
Klar,
Schluss platzieren?
also mit mir auf jeden Fall in einen leicht betroffenen Austausch. Also
Mhm.
jetzt als Ärztin und als Gründerin. Ich werde ja auch jetzt, wo ich aus der Klinik raus bin, auch weiterhin angefeindet. Aber klar, gern.
Okay.
Schließe ich mich an, Matthias, weil man natürlich als Jurist auch nochmal so einen anderen Blick auf die Dinge hat. Das bringt natürlich immer, wenn Anwälte eingeschaltet sind, eine gewisse Schärfe in die Thematik rein. Aber ich bin ja nicht nur Anwältin, sondern auch noch Mensch und als solcher ja auch betroffen von diesen Themen oder damit vertraut. Was ich vielleicht nochmal zuletzt adressieren will, ist auch wirklich das Thema Mitarbeiterumgang. Also insgesamt, das könnten wir uns auch vielleicht nochmal auf die Fahne schreiben, dass wir das auch nochmal aufgreifen. Das ist ja auch gerade ein großes Thema, Stichwort Schulung von Führungskräften und so weiter, wo wir als Kanzlei beispielsweise viel machen und wo ich vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben kann, für die andere Seite, also nicht die betroffenen Seite, wie man sich da besser aufstellen kann, wenn jetzt jemand offen ist für die Themen und sagt, Mensch, ich bin jetzt Führungskraft, habe das aber im Medizinstudium eigentlich gar nicht gelernt. Und was könntet ihr denn da empfehlen, was ich machen kann, um sozusagen im Umgang auch mit meinem Personal, gerade in Zeiten auch von Personalknappheit, klug umzugehen? Auch da gerne Kontakt aufnehmen. Da kann ich eine oder andere Erfahrung teilen und auch mit einem Best Practice dienen.
Okay. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Appell, Julia. Ja, ihr beiden, ich sage vielen lieben Dank für eure Zeit, für das Gespräch zu einem super wichtigen Thema. Wünsche euch erstmal auf dem Weg alles Gute weiterhin. Und wir hören und sehen uns sicherlich in Zukunft noch das eine oder andere Mal zum Thema. Vielen lieben Dank für eure Zeit.
Danke auch und sehr gern.